Es ist ja mutig von Günther, mich da bei euch auftreten zu lassen, weil meine Dienstprägung ist Unruhestifter. Sie lachen. Aber ich möchte nicht haben, dass Sie dann so ruhig sitzen bleiben, wie Sie jetzt ja gerade sitzen. Das ist eine ganz menschliche Frage mal zum Einstieg. Was machen Sie, wenn Sie Hunger haben? Essen, habe ich so ganz leise gehört. Wenn Sie sehr viel Hunger haben. Also Babys sind da viel ehrlicher. Ich habe Hunger. Und das möchte ich gerne heute auslösen, dass Sie so einen Schrei im Herzen haben, einen Hunger zu haben nach den Dingen, die Gott für uns bereitet hat. Weil wir fahren alle 99% unterm Limit von dem, was er bereitet hat. Und wenn wir mit den 1% zufrieden sind, dann werden wir dann sagen, ist auch ganz schön. Ja, wollen wir doch nicht irgendwie uns beunruhigen. Am Sonntag so nett zusammenkommen. Hallo, lieber Bruder, hallo, liebe Schwester. Und dann gehen wir halt wieder in den harten Alltag. Vielleicht zwischendurch einmal Bibelabend oder sonst was. Aber was hat unser Christsein am Rest der Woche für eine Bedeutung für diese Welt? Wo erschüttert das etwas? Eine Frage, die mich persönlich bewegt. Also, ich bin Maschinenbauingenieur, also ausgebildet zum Maschinenbauingenieur. Ich weiß überhaupt nichts mehr von dem Thema. Es ist schon lange vorbei. Aber seinerzeit, wie ich da ausgebildet wurde und ganz frisch in den Job gekommen bin und so frisch ausgebildet hat man von der Praxis in der Regel keine Ahnung. Und ich hatte damals Großgeneratoren für so Elektrokraftwerke in den Alpen konstruiert. Und es hat viele Gründe gegeben, dass ich zu meinen Vorgesetzten gehe und frage, wie geht es wirklich? Weil all das, was man theoretisch weiß, und da muss man dann ja irgendwo mit der Praxis in Verbindung bringen. Und der hat zu mir gesagt, schau nach in der Bibel. Und meinte damit das technische Handbuch. Und wenn man das dann so gemacht hat, wie das in diesem technischen Handbuch gestanden hat, hat es funktioniert. Da sind die Formeln drinnen gewesen, wie man eine Sache dimensioniert, wie man etwas berechnet, damit es dann auch so entsprechend die Tragkraft oder die entsprechenden Proportionen hat, damit dieser Teil der Maschine funktioniert. Zu der Zeit war ich schon Christ. Ich habe das Vorrecht, dass ich mit 14 Jahren eingeladen wurde, mein Leben Jesus Christus zu geben. Aber ich habe festgestellt, dass das, was da drinnen steht, wenn ich das jetzt so aus meinem technischen Handbuch anschaue, hat das in meinem Leben nahezu keine Bedeutung gehabt. Und dieser Konflikt oder dieser Kontrast, der jetzt da entstanden ist, dass dieses eine technische Handbuch und das andere technische Handbuch so unterschiedlich gewirkt haben, hat mich dazu veranlasst, zu Gott zu sagen, Herr, ich möchte wirklich wissen, was mit dem los ist. Ich möchte erleben, dass das in meinem Leben so funktioniert, wie es hier beschrieben wird. Oder ich schmeiß dieses Buch über diese österreichischen Alpen. Und ich habe mir damals eine Auszeit genommen und bin in die Türkei gefahren, auf die Spuren von Paulus. Weil dieser Paulus, der hat es mir irgendwie angetan. Das war so ein ganz besonderer, heißer Typ, der zuerst so ein 150-prozentiger Gegner von Jesus Christus war und dann eigentlich die gesamte Welt aufgerollt hat. Wenn es den Paulus nicht gegeben hätte, wäre möglicherweise das Christentum nur in Jerusalem ausgebreitet worden. Aber der hat es explosiv nach außen gebracht. Deswegen hat mich der Mann interessiert und ich habe mich dann auf die Spuren von dem gegeben, habe an Ort und Stellen in Ephesus, dort bei den Galatern, bei den Kolossern und so weiter, wo die waren, mich dort auf diese alten Steine gesetzt, dort Bibel gelesen, gebetet und den Herrn gesucht und gefragt, Herr, was hat das? Und es waren viele, viele Reisen im Zuge dessen. Jetzt kann ich nur ein paar Punkte herausgreifen. Wie ich dann das erste Mal mit meiner Frau unterwegs war, das war dann eine besondere Erfahrung, die war noch nie in der Türkei davor und hatte keine Erfahrung mit dem orientalischen Lebensstil und so weiter, war ein bisschen ängstlich, hat auch entsprechende Folgen gehabt. Jedenfalls, wir sind so unterwegs und gehen da in den Bazar und wie man das so üblich macht, sicher waren Sie schon alle mal in der Türkei, da sitzt man zusammen, trinkt einen Tee und das ist immer schnell, man hat schnellen Kontakt und dann sitzt man da bei so einem Teppichhändler und ich möchte gerne so alte Teppiche anschauen und er fragt mich, warum gerade alte und ich sage, ja, die haben so die Patina des Landes, da spürt man ein bisschen was von diesem, von dem Background dieses Landes und das Land ist für mich so wichtig, weil es die Geburtsstelle der christlichen Gemeinde ist. Aha, Christentum. Ah, jetzt nichts Geschäft, hat er sein Geschäft zugesperrt, jetzt sprechen wir über Christentum. Und er hat gesagt, er hat einmal eine Geschichte gehört, dass eine Frau das Gewand von Jesus angegriffen hat und da sei eine Kraft weggeflossen. Das ist ein Blödsinn, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ich war nicht dabei, ich kann es nicht so bestätigen, aber es steht tatsächlich so in den Evangelien. Und dann haltet er mir so die Hand her und dann hat er so einen steifen Finger und fragt, was man mit dem Finger machen könnte. Dann habe ich gesagt, was wir machen könnten, wir könnten beten. Dann haben wir den so zwischen die Hände genommen und haben einfach gebetet, ich weiß nicht mehr, irgendwas, nichts Besonderes, einfach gebetet. Und plötzlich fängt den an, am ganzen Körper zu schütteln. Und nach einer Weile nimmt er die Hand auseinander und sagt, wo hast du das Kabel versteckt? Denn von dem Finger bis zu meinem Herzen ist wie elektrischer Strom geflossen. Da haben wir gedacht, aha, jetzt hat er möglicherweise die Antwort auf seine Frage bekommen. Der Finger war immer noch steif, aber er hat eine Kraft gespürt. Und so hat sich mit dem natürlich irgendwo eine nähere Beziehung entwickelt. Wir haben uns öfter getroffen, haben Ausflüge gemeinsam gemacht. Und einige Tage war dann nichts mehr zu sehen von ihm und wie man schon gewundert, was ist los. Und dann plötzlich, nach einer Woche etwa, stürmt er aus seinem Laden heraus, wie wir gerade so vorbeigehen, und sagt, endlich seid ihr wieder da. Der hat ein bisschen so neben der Kappe gewirkt, irgendwie was hat er heute. Und dann, wie das so üblich ist, man setzt sich mal nieder, trinkt einen Tee, Chai heißt es, und er drückt dann so herum, er sagt, er hat in der Nacht was erlebt, aber er traut sich gar nicht davon sprechen, wenn er halt nicht sprechen will, soll er nicht sprechen. Und dann mit einer Weile sagt er, ja, er hat zu einer Zeit, wo er eigentlich gut schläft, weil so ein Bazarhändler, die arbeiten ja bis in die frühen Morgenstunden und dann schlaft er so über Mittag hinaus. Und da wacht er irgendwie in einer Zeit so auf und sieht vor sich so wie eine Vision, wie er am Boden im Staub liegt, mit eisernen Ketten gefesselt und vor ihm eine Person in heller Kleidung und wie er das beschrieben hat, mit Autorität im Gesicht. Und daneben stehe ich und mein Freund, der damals mit war, und der in der Mitte fährt ihm mit der Hand entgegen und aus der Handinnenfläche kommt ein strahlendes Licht, so ein Lichtstrahl, wahrscheinlich wie ein Laserstrahl und zerfetzt die Ketten und sagt, den Weg, den die gehen, gehe und weist auf uns beide. Und das war der Grund, warum er so aufgeregt war. Er wollte unbedingt wissen, welchen Weg wir gehen. Und das konnten wir jetzt ihm erklären und haben ihm erklärt, dass das, welchen Weg wir gehen, ist, wir gehen unter der Herrschaft von Jesus Christus. Jesus Christus ist unser Herr und König. Und wenn du den Weg gehen möchtest, den wir gehen, dann heißt es, dass du aus diesem Reich der Finsternis, aus dem Reich des Islam heraus befreit wirst und in diesen Herrschaftsbereich des Königs Jesu Christi kommst. Das ist so ähnlich, wie wenn du eine neue Staatsbürgerschaft bekommst. Willst du das wirklich? Weil man, das ist ja uns allen bekannt, wenn ein Moslem sich bekehrt, das hat Folgen. Das ist nicht so ohne weiteres, wie das bei uns so einfach Larifari geht, sondern das kann wirklich dramatische Folgen haben. Und er hat gesagt, ja, das will ich. Und wir haben uns dann sofort dort niedergekniet auf seinen schönen Teppichen und er hat Jesus Christus eingeladen, dieser Herr und König in seinem Leben zu sein. Was haben wir dann gemacht? Wir haben gesagt, da soll ich jemanden einladen, da holen wir ein Brot und dem anderen Laden holen wir einen Wein. Und dann haben wir das dort vor Ort gefeiert, indem wir das Brot gebrochen haben und den Wein genommen haben und dieses signalisiert, gezeigt haben, das Zeichen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und seinen Leib gegeben hat und durch sein Blut einen neuen Bund unterschrieben hat. Und das haben wir da vollzogen und haben gesagt, so, und was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, wenn wir das im Neuen Testament lesen, dass wir ihn taufen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, also es war unser letzter Tag bei dieser Reise. Wir sind dann um 11 Uhr wiedergekommen, dass schon etwas Ruhe eingekehrt ist in dem ganzen Tourismusgebiet. Und gesagt, wir werden dich dann im Meer taufen. Und wir sind dann hinausgegangen, so über den Hafen hinaus und dort dann im Meer in untergetaucht, als Zeichen dafür, dass er mit Jesus Christus gestorben ist, und herausgeholt aus dem Wasser, als Zeichen, mit Christus auferstanden zu sein. Und dann kommt er heraus aus dem Wasser und spricht eine Viertelstunde lang Bibelzitate, die er vorher noch gar nie gelesen hat. Also, da bleibt da einfach die Spucke weg. Da weißt du nicht mehr, was du sagen kannst. Und es war eben unser letzter Tag. Wir haben uns dann eine unserer Bibeln eben dort gelassen und haben uns verabschiedet. Und kurz darauf bekommen wir die Nachricht, dass Verwandte von ihm ihn eines Verbrechens angezeigt haben, als Ärger dafür, dass er sich bekehrt hat, dass er vom Islam weggegangen ist und jetzt Christ geworden ist. Und es hat zur Folge, dass er in Untersuchungshaft gekommen ist. Das geht ganz einfach, man braucht nur jemanden anzeigen und schon geht's los. Man ist in Untersuchungshaft, und in der Untersuchungshaft ist es so, da gibt's einmal im Monat eine Verhandlung, und wenn irgendeine Kleinigkeit nicht vorhanden ist, irgendein Zeuge fehlt oder irgendein Papierstück nicht vorliegt, ein Monat Vertagung. Und der war jetzt schon 6 Monate in Untersuchungshaft. Wir haben gebetet für ihn, und wir haben auch der Frau ein bisschen Geld geschickt, um sie zu unterstützen, dass sie sich einen Rechtsbeistand leisten kann. Und nichts hat sich bewegt. Und in der Zeit hat im Gebet der Geist Gottes zu mir gesagt, gehe und befreie ihn aus dem Gefängnis. Also das ist sowas Unlogisches. Weil was soll ich als Österreicher bei einem Türken, mit dem ich in keinem Verwandtschaftsverhältnis stehe, überhaupt nur erreichen wollen? Aber das war so deutlich und so klar, dass ich einfach so naiv war und losgegangen bin. Ich habe mir einen Freund gesucht, wo ich weiß, der kann mit mir im Glauben so eine Sache durchstehen. Und wir sind mit dem nächsten Charterflug dorthin und wurden dann von seiner Frau und begleitet von dem Vater abgeholt. Und wir wussten überhaupt nichts, also was jetzt dort am Programm ist, wie es weitergeht und so weiter. Und dann war noch dazu das Problem, dass diese Frau und der Vater nicht Deutsch konnten, wir nicht Türkisch, also es war ein Desaster. Und dann erinnert sie sich, da war ja einer, der aus dem Gefängnis entlassen wurde und der sich angeboten hat zur Hilfe, und der war auch im Tourismus tätig und konnte Deutsch. Und den hat sie angerufen, ob der nicht helfen könnte mit Übersetzen. Und der hat gesagt, ja, aber nur wenn ihr mich nicht bekehrt. Denn allen 60 Zelleninsassen hat unser Freund schon von Jesus Christus erzählt und was er erlebt hat. Und der hat schon ganz genau gewusst, was das für Typen sind, weil auch er ihnen nahegelegt hat, sich zu Jesus Christus zu bekehren. Und so haben wir zu ihm gesagt, du brauchst keine Sorge haben, wir bekehren dich nicht. Übrigens, das müsst ihr wissen, ihr braucht niemanden bekehren. Das macht er. Das befreit sehr, das entspannt. Und so haben wir ihm das auch ganz ehrlichen Herzens sagen können, wir bekehren dich nicht. Und so haben wir uns am nächsten Tag getroffen und er hat uns alles Mögliche erzählt, was da drinnen abgeht. Das möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Jedenfalls sind wir dann in den Justizpalast mit dem Ansuchen, dass wir ihn im Gefängnis besuchen dürfen. Schon alleine das ist schon ein spezielles Unterfangen. Man, probieren Sie hier in ein Hochsicherheitsgefängnis zu gehen und sagen, ich möchte einen x-beliebigen Gefangenen besuchen. Was das für eine Bürokratie braucht, bis man dann von irgendwo zu einer richtigen Stelle käme. Dort kommen wir hin, auch dort ist das größte Desaster, großes Tohuwabohu. Unsere ganzen Dokumente werden abgenommen, keiner sagt uns, womit wir rechnen können. Eine Situation, die sehr, sehr von Hoffnungslosigkeit in diesem ganzen Gebäude, wo nur jedes fünfte Licht funktioniert hat und alles voller Rauch, Nikotinqualm und sonstigen Gedüfte war. Da mittendrin sind wir gestanden und haben nicht gewusst, was wir erwarten können. Aber zum Mittag kommt dann ein Beamter mit so einem ganzen Bündel Papiere und da war drauf, dass ich ihn besuchen darf. Und so sind wir dann hinausgefahren an den Stadtrand dieser Stadt, um dann in das Gefängnis zu kommen. Und ich bin dann so von einer Gittertür hinter die nächste Gittertür, die dann hinter mir zugesperrt war, bin ich dann in so eine Wartezelle gekommen, die eben wie eine Gefängniszelle war. Und auch dort hat man mir nicht gesagt, was jetzt das nächste Programm sein wird. Ich bin dort schon einmal so 1,5 Stunden gesessen, ohne dass ich wusste, was jetzt weiter passiert. Das war auch schon ganz ein nettes Gefühl. Und dann komme ich endlich in diese Besucherzelle und mir gegenüber sitzt mein Freund. Ich habe ihn noch so einen stämmigen, richtig guten, bulligen Typen in Erinnerung und jetzt war er etwas schlank und blass und sitzt mir so gegenüber. Und ich wollte ihn ermutigen und sagen, wir sind hier, wir beten für dich und wir sind vernetzt mit allen unseren Freunden und so weiter. Und er sagt nur, vor 2 Wochen hatte ich einen Traum. Wenn du kommst, werde ich frei sein. Auch wiederum, was sollst du da noch sagen? Und am nächsten Tag war, ohne dass wir den Plan wussten, die nächste Gerichtsverhandlung. Und wir waren dann dort, wir haben noch gesehen, wie er mit anderen Gefangenen an Eisenketten auf einem offenen LKW antransportiert wurde und wie die ganzen, so wie eine LKW-Ladung da hinuntergeschoben wurden und da hinunterpurzelten auf dem Boden und dann so an den Ketten hineingehumpelt sind in das Gebäude. Und wir waren dann am Türrand zu dem Raum der Verhandlung und wie uns dann die Frau, die uns das dann so zwischendurch mit dem Übersetzer erklärt hat, ein anderer Staatsanwalt, ein anderer Richter und in einer Viertelstunde war er freigesprochen. Und auf diesen Wegen zwischendrin hat der Übersetzer gesagt, ich hatte in der letzten Nacht einen Traum. Aber wir waren so fokussiert auf das Gebet jetzt dafür, diese Verhandlung, für diese Situation, dass ich das gar nicht richtig wahrgenommen habe. Aber nachdem jetzt diese Last von uns gefallen war, sind wir dann irgendwo in eine kleine Taverne was essen gegangen und dann sagt er ja wegen dem Traum, was ist jetzt mit dem Traum? Und dann sage ich, ja, was hast denn geträumt? Und er hat gesagt, ja, ich habe geträumt, wie von euch 2, 3 Leute mich im Wasser untergetaucht haben. Habe ich gesagt, du, das ist der größte Blödsinn. Weil du willst dich nicht bekehren. Er hat es nämlich so gesagt, ich möchte nicht Christkind werden. So hat er das gesagt, weil dann bin ich für meinen Vater wie tot. Das war seine wortwörtliche Aussage. Und da habe ich gesagt, du, das ist die Taufe. Und die folgt, wenn man quasi Jesus Christus als seinen Herrn annimmt. Und die Tatsache war, eine Woche später etwa, hat er auch tatsächlich Jesus Christus als seinen Herrn angenommen und wurde getauft. Das Bild von der Taufe ist da in dem Buch auch abgebildet. Und wir sind dann am Nachmittag zum Gefängnis und haben unseren Freund dort abgeholt, sind dann in das Haus seiner Schwester, weil dort waren einige Freunde, die ihn willkommen geheißen haben. Und er sagte, die 2 Ausländer sind gekommen und die haben im Namen Jesu gebetet und deswegen bin ich frei geworden. Das war natürlich wie ein Schlag aufs Auge für all diese muslimischen Brüder und Freunde, die da anwesend waren. Und die haben entsprechend auch emotional reagiert und versucht, irgendwas da entgegenzuhalten. Und dann waren 2, 3 Frauen, die am Fensterrand standen und haben so ein Röntgenbild angesehen. Und dann habe ich gefragt, was da los ist. Und die erzählten, ja, die eine Frau hat 3 so daumennagelgroße Nierensteine. Und ich habe gefragt, wenn die Frau das möchte, können wir beten, dass diese Nierensteine weggehen. Und so nach dem Motto, wenn schon nichts nützt, wird schon nicht schaden, haben die dann eingewilligt und wir haben uns dann dort in dem Raum niedergekniet, die Hände auf die Nieren gelegt und ich habe im Namen Jesu gesagt, dass die Nierensteine weggehen sollen. Und es war jetzt in dem Moment nichts zu sehen, da sind keine Nierensteine auf Silbertablett serviert worden. Und es war natürlich jetzt wiederum für die ganzen Anwesenden eine lächerliche Aktion. Und die haben angefangen zu erzählen, was sie für übernatürliche Erlebnisse haben, wenn die Dämonen bei ihnen zu Hause aktiv werden. Es ist so, dass für orientalische Menschen Dämonen was ganz Normales sind. So wie bei uns Kaffee trinken. Und so haben die ihre verschiedensten Geschichten erzählt. Und dann habe ich gefragt, weil man, da sind einige schaurige Dinge, wo man richtig Angst haben könnte und wo richtig auch Schaden entsteht. Da habe ich gesagt, wenn jetzt diese Frau keine Nierensteine mehr hat, wäre das nicht viel besser als das, was ihr da gerade erzählt habt? Und da diese Frau Krankenschwester war, ist sie am nächsten Tag gleich ins Krankenhaus, halt Ultraschall machen lassen und dann kam die Bestätigung, kein einziger Nierenstein mehr da. Und so ging es dann natürlich wie ein Lauffeuer durch all diese Leute, die da waren. Und wir sind dann 140 Kilometer nach Osten gefahren, wo unser Freund eigentlich zu Hause ist. Dort wussten auch schon alle. Und so ging es dann 3 Wochen lang, jeden Tag zum Mittag und zu Abend, irgendwo eingeladen in einem Haus. Und überall sind die meisten mitgekommen. Das waren teilweise schon 30, 40 Leute. Und überall natürlich gab es Kranke. Und wir haben für sie gebetet und so ungefähr 9 von 10 sind geheilt worden. Und im Zuge dessen habe ich natürlich irgendwann mein Gebet gefragt, Gott, habe ich jetzt eine besondere Aufgabe für die Türkei? Und er hat gesagt, nein, das ist nur die Antwort auf deine Frage, ob das, was da drinnen steht, heute noch so zu verwenden ist wie damals. Und das ist das, was ich euch mitteilen möchte. Deswegen habe ich heute einen sehr naiven Glauben. In einer sehr aufgeklärten Zeit. Ich glaube alles. was da drinnen steht. Ich verstehe nicht alles. Und ich habe vieles nicht erfahren, was da drinnen steht. Aber ich mache keine Barriere, ich mache keine Schranke. Ich erlaube es mir nicht. Sondern ich möchte alles ergreifen, was da drinnen steht. Und wenn wir uns erinnern, jetzt in dem Jubiläumsjahr von Martin Luther hat im Wesentlichen eine Bibelstelle offenbart bekommen, dass wir aus Gnade gerechtfertigt sind und nicht aus Werken. Und damit hat er die ganze Welt upside down gestellt. Das war eine Bibelstelle. Jetzt stellt euch vor, erlaubt es, dass Gott so zu uns spricht, dass einzelne Bibelstellen so lebendig werden. Es ist nicht der Buchstabe, der zählt, sondern der Geist macht lebendig. Und das Wort, wir müssen das immer ganz gut differenzieren, ist nicht dieses Buch. Das Buch selber ist nicht heilig, so wie bei den Moslems. Sondern Christus ist das Wort. Und dieses Wort ist Fleisch geworden. Und dieses Wort möchte jetzt in dir und in mir wohnen. Und deswegen sagt Jesus, besser gesagt, es sagt Paulus im Namen von Jesus, sind wir jetzt Botschafter an Christi Stadt. Es ist auch sehr wichtig zu differenzieren. Wir sitzen hin und wieder zu bequem auf unserem Hintern und haben solche Gebete wie Herr Jesus, mach. Das sind aber meistens Gebete, die nie erhört werden. Weil Jesus sagt, mach du. Ich habe alle Voraussetzungen geschaffen, dass du in meinem Namen auftreten kannst. Und das hat richtig Kraft, wenn wir in seinem Namen auftreten können. Weil das kann man sich jetzt richtig so vorstellen, wie das bei einem Regierungsbotschafter ist. Das ist ja nicht ein Botschafter, der jetzt herumgeht und irgendeine Geschichte erzählt, also in dem Sinn eine Nachricht vermittelt, sondern Botschafter als ein Vertreter einer Regierung, der jetzt ausspricht, was sein Regierungschef ihm aufgetragen hat. Und wenn er das in der Autorität des Regierungschefs ausspricht, dann ist er so, als hätte der Regierungschef gesprochen. Versucht euch das einmal so zu verinnerlichen. Das ist unser Auftrag, dass wir jetzt in dieser Autorität seines Namens, und das bedeutet, wenn zwei oder drei in seinem Namen in einer Sache übereinkommen, das ist nicht nur, wenn wir fromme Brüder und Schwestern sind und deswegen sind wir 1, 2, 3 beisammen und holla trio, zauber, hokus pokus, plötzlich soll was geschehen. Das ist ein Irrtum. Sondern nur dann, wenn tatsächlich diese Autorisierung auch gelebt wird, dann erfüllt sich das Wort. Das müssen wir differenzieren. Und deswegen müssen wir immer wieder schauen, dass wir hinein ins Wort gehen und uns überzeugen lassen, was da wirklich drinnen steht. Weil wir haben sehr viel traditionelles Wissen. Aufgrund unserer Vergangenheit. Aufgrund unserer, sagen wir, kirchlichen Historie. Und da gibt es gewisse theologische Prägungen. Und ich sage mal so ganz salopp, mindestens 50% davon sind falsch. Wahrscheinlich mehr. Aber nur, dass wir mal darüber nachdenken, weil das ist jetzt nicht die Frage, ob wie viel und wie wenig, sondern nur das Prinzip, dass wir viele Konzepte haben, die unser Denken blockieren, eine frische Offenbarung zu bekommen. Das ist eben das Problem in Hunger. Wenn ich keinen Hunger habe, werde ich nichts essen. Wenn ich glaube, ich weiß schon alles, werde ich nicht fragen. Aber wenn ich mein beschränktes Wissen offen vor Gott hinhalte und sage, ich möchte offen sein und nichts verkrampft festhalten, besonders nicht das, was möglicherweise sowieso falsch ist, damit ich aus der Quelle des Heiligen Geistes, der unser Lehrer ist, er führt uns in die Wahrheit, damit er das auch tun kann. Und so möchte ich heute einen Punkt konfrontieren, wo wir mal ganz interessanterweise eine falsche Perspektive ganz sicher haben. Wir glauben, dass Jesus in Johannes 17 für Einheit betet. Das ist aber nicht der Fall. Auch solche Lieder wie Vater, mach uns eins können wir durchaus aus dem Repertoire streichen, weil er das nicht tut. Und deswegen möchte ich einfach versuchen, dass wir da mal hineinschauen, was steht da wirklich drinnen. Er bittet den Vater, also auch schon einmal, für wen bittet er? Er sagt, ich bitte nicht für die Welt, sondern ich bitte nur für die, die du mir gegeben hast. Und er hat drei wesentliche Bitten. Bewahre sie in deinem Namen. Das ist, was ich gerade vorher zum Thema Namen gesagt habe. Da steht genau genommen noch, in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Jesus war ja das absolut herrliche Beispiel für das Leben in dieser Wahrheit. Nämlich, er hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Ich spreche nur das, was der Vater zu mir gesprochen hat. Er war der vollkommene Ausdruck dessen, was der Vater ist. Er ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, sagt er. Und wenn wir um Einheit bitten, dann sollten wir so beten, wie Jesus gebetet hat. Wie wir auch das Vaterunser als eine Blaupause für Gebet verwenden, das uns Jesus gegeben hat, so können wir auch hier Johannes 17 als Blaupause für das Gebet um die Einheit verwenden. Und dann steht er gleich unmittelbar danach, damit sie eins seien. Das heißt, das, was er bittet, ist die Grundlage dafür, dass dann etwas geschehen kann. Um uns das ganz einfach einmal vorzustellen, wenn wir jetzt in seinem Namen bleiben, dann heißt jeder Jesus Christus im Vornamen. Und schon haben wir eine gewisse Form der Einheit. Hallo Jesus Christus, grüß dich Jesus Christus, auch du dahin Jesus Christus, Halleluja, und wir sind zusammen. Also Christus ineinander, Christus in dir, das ist die Grundlage, um die es hier geht. Die zweite Bitte ist, bewahre sie vor dem Bösen. Das ist eine wichtige Bitte, weil das größte Übel des Feindes ist, wenn wir eins werden würden. Aber da hat er momentan noch eine sehr entspannte Phase. Wir reden viel über Einheit, aber zu dem Thema gibt es die größte Uneinheit. Es gibt viele, die wissen was über Einheit und streiten sich darüber mit den anderen, die auch was über die Einheit wissen. Weil Einheit ist immer das, wenn du Mitglied bei mir wirst, dann werden wir alle eins. Also das Problem, der andere sagt, ja, wenn du Mitglied bei uns wirst, dann werden wir alle eins. Und am Schluss endlich, am besten wären alle katholisch, dann wäre alles gelöst. Ich schreibe jetzt gerade an der Ausgabe der Z über die Reformation und das Ziel ist, hier eine Perspektive zu finden, um die Reformation darzustellen, die vor uns liegt. Weil man das, was hinter uns liegt, ist lange vorbei. Und selbst die Urgemeinde ist nicht das Ziel einer Reformation, sondern es kann nur etwas sein, das vor uns liegt und das weit besser, höher und intensiver ist als alles, was bisher gegeben hat. Weil es geht schlussendlich um eine Brautgemeinde, um eine Braut, die Jesus Christus, der er begegnen kann. Und das ist etwas ohne Flecken und Runzeln, habe ich da gelesen. Also da muss man schon ein bisschen was mit Make-up zu tun haben, wenn man das jetzt momentan anschaut. Jedenfalls ist das eine Herausforderung, dass wir etwas vor uns haben, das wir noch nicht gesehen und von dem wir noch nichts gehört haben. Wie das Wort sagt, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört, ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Das heißt also, diese Dinge, die vor uns liegen, anzuschauen und deswegen wird auch dieser Aspekt der Einheit wird sich in diesem Prozess hin zu dem, was ich mit Jesus wirklich treffen kann, wenn es um Brautgemeinde geht, in diese Richtung bewegen. Und das Böse, das hat viele, viele Formen. Es ist immer ein Spruch, der sehr wichtig ist: Wer im Kleinen treu ist, der wird über Größeres gesetzt werden. Wenn wir über Einheit reden, jetzt so quasi, sei es jetzt hier in der Stadt, und es gibt hier in der Gemeinde Leute, die gegenseitig schlecht über sich reden, dann braucht man gar nicht über eine Einheit in der Stadt reden. Also das fängt sehr, sehr einfach an. Das fängt bei der Ehe an. Also das sind so ganz praktische Dinge. Und also bewahre sie vor dem Bösen, ist eben ein Punkt, wo eben gerade dieser Aspekt da ist, dass wir eben dem Bösen nicht als Klavier zur Verfügung stehen, weil das sind die Tasten, auf denen er spielt, und da gibt es eben das negative Reden, die Bitterkeiten, die Streitsucht, die Eifersucht des Vergleichens und was der Paulus alles aufschreibt in den Früchten des Geistes. Das sind alles diese Elemente, diese Tasten, auf denen der Feind Klavier spielt in der Kirche. Paulus sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Aber er bekommt den Raum. Und das ist wichtig, dass wir sagen, okay, ich bin bereit umzukehren. Bitte um Vergebung, dass ich ihm den Raum gegeben habe. Bitte um Vergebung, dass ich über den schlecht geredet habe. Bitte um Vergebung für diesen Geist des Vergleichens, für diesen Wettbewerb unter Christen und verschiedene andere Aspekte, wie der Geist es leitet. Das ist einfach wichtig. Denn wenn ihr nicht vergebt, kann euch nicht vergeben werden. Das muss man sich mal vorstellen. Kennt ihr diese Stelle? Die steht gleich nach dem Vaterunser. Was heißt, wir im Vaterunser beten wir, vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. So wie wir. Wenn wir das nicht tun, heißt es, er vergibt uns auch nicht. Und wenn er uns nicht vergibt, sind wir quasi aus der Gnade gefallen. Das ganze Erlösungswerk am Kreuz, wupp. Stellt euch das mal vor. Nur dadurch, dass wir vielleicht zu stolz sind, um zu vergeben. Das sind alles ganz kleine Grundbausteine, das ist basic für das Leben als Christ. Was wollen wir Salz und Licht in dieser Welt sein, wenn wir intern diese Dinge nicht auf die Reihe kriegen? Aber das war das Markenzeichen der ersten Gemeinde. Seht, wie sie einander lieben, wie alles sozusagen tatsächlich ein Leib war. Sie hatten alles gemeinsam, im Materiellen, in der Seele, im Geist. Und das ist etwas, wo er sagt, bewahre sie vor dem Bösen, damit sie eins sein können. Und das dritte Gebet ist, heilige sie in deinem Wort. Und Christus selber ist das Wort. Und wir brauchen den Geist der Offenbarung und Erkenntnis, wie es am Anfang im Epheserbrief heißt, damit wir erkennen, was der Reichtum seines Erbes an uns ist. Den Herausgerufenen, den Geheiligten, denen ist. Damit wir mit diesen Dingen auch wuchern können. Wenn wir nicht wissen, was wir bekommen haben, dann ist es ja auch schwierig, damit zu handeln. Und deswegen brauchen wir diese Heiligung in seinem Wort. Und es reicht die Zeit nicht, sehe ich da. Das ist gut, dass da Uhr ist. Das ist ja schön, dass man da geknebelt wird. Es ist in Epheser 4 einiges geschrieben, was heißt ein Leib, eine Taufe und etc. Es ist so, dass der Leib viele Glieder hat. Und jedes Glied hat eine andere Aufgabe. Und wir haben so das menschliche Verhalten, dass wir das bewerten, was ist eine große Aufgabe, was ist eine kleine Aufgabe. Und deswegen gibt es diese Bewertung untereinander, den Vergleich, diese Streitigkeiten, Eifersüchte und Sonstiges. Aber was im Geist Gottes passiert ist, wenn tatsächlich, erstens einmal, wenn ich Leute frage, weißt du, was deine Berufung ist, dann ist es so, dass viele es nicht wissen. Und das ist natürlich blöd, weil dann kann man nicht die Funktion des Gliedes am Leib ordentlich sein. Wenn ich nicht weiß, dass ich ein Knie bin und die ganze Zeit glaube, ich bin ein Ohrläppchen, dann ist irgendwo eine Schizophrenie da. Da braucht man dann viel Seelsorge und so weiter, ihr kennt das, gell? Aber wenn ich weiß, ich bin ein Knie und ich bin fröhlich ein Knie und ich mache meinen Dienst als Knie und ich sehe die Früchte dessen, was ein Knie tut, wow, ich bin ein glücklicher Christ. Und deswegen ist es auch wichtig, ihm wirklich zu fragen, gib mir diesen Geist der Offenbarung und Erkenntnis, dass ich weiß, was meine Berufung auch ist. Dass ich weiß, welcher Teil im Leib ich bin, damit ich mit Freude und mit Fröhlichkeit auch darin funktionieren kann. Und das Schönste ist, wenn diese Bestimmung in Erfüllung geht, weil dann wirst du merken, wie Christus in dir zur Funktion wird, wie quasi was Himmlisches durch dich einen irdischen Ausdruck findet. Das ist das Schönste, was passieren kann, weil du merkst, du wirst gebraucht vom König der Könige, vom Herrn der Herren. Das ist erfüllend, das ist herrlich, das macht das Leben richtig satt. Und da haben wir uns beschäftigt im Mai, und dafür ist diese CD, das empfehle ich jedem, der ein bisschen hungrig ist, also so, die jetzt da früher was gesagt haben vom Hunger, ein bisschen lauter, so ein bisschen so in die Richtung gehen, die sollten diese CD hören, weil da sind wir in diese Themen hineingegangen, wo es um die 5 Dienste in Epheser 4 geht, wo es dann heißt, damit der Leib ausgerüstet wird zu den Werken des Dienstes. Das heißt, diese 5, das ist das ein Beispiel dafür für die Verschiedenheit, weil die sind so verschieden, die 5, dass wenn du die nur 2 oder 3 davon in einen Raum sperrst, wird es sofort eine Explosion geben. Die sind menschlich gesehen so konträre Typen, dass das explosiv ist. Aber wenn das im Geist Gottes wirklich zusammengefügt wird, dann kommt was übernatürlich Großes raus. Und das führt dazu, dass jeder zum Werk des Dienstes ausgestattet wird und wir zur Einheit des Glaubens kommen. Das ist auch ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist eine Vorgeschichte. Wir brauchen nicht um Einheit bitten, sondern wir müssen die Vorgeschichten, so wie diese 3 Bitten von Jesus, bewahre uns in deinem Namen, bewahre uns vor dem Bösen und heilige uns in deinem Wort. Das sind die Gebete, wo ich sage, das ist sinnvoll. Damit können wir eins sein. Und das Dritte, was bei diesen 5 Diensten als Ergebnis rauskommt, ist, dass wir im Vollmaß der Fülle leben. Auch nicht schlecht. Wer ist für sowas zu haben? Wer möchte das gerne im Vollmaß der Fülle? Ich weiß, es geht euch so wie mir, dass ich nicht weiß, was das bedeutet. Was ist das Vollmaß? Ich kenne es vom Oktoberfest, was ein volles Maß ist, aber ich weiß es nicht, was das ist, was da im Epheser 4 steht. Und dann sagt Jesus noch in Johannes 17, die Herrlichkeit, die ich hatte, bevor die Welt geschaffen wurde, die gebe ich Ihnen, euch, mir. Das ist so eine Superlative. Das ist so unvorstellbar groß. Und dann steht wieder, damit sie eins sein können. Ist das nicht gigantisch? Also, menschlich gesehen streiten wir uns, weil ihr habt vielleicht jetzt gerade 100 Euro in der Tasche, da hinten einer 50 Euro und der vielleicht nur 30. Und jetzt gibt es natürlich Streitereien. Meine Güte, der hat so viel und ich habe so wenig. Jetzt gibt dir aber Jesus 100 Milliarden, jeden von uns, und nimmt uns jedes Argument des Streitens, damit wir eins sind. Um das jetzt nur banal auf dieser sehr materialistischen Ebene uns vor Augen zu führen, was das bedeutet. Er gibt uns so viel, seine Herrlichkeit, die er hatte, bevor die Welt geschaffen war, bevor Sünde in das System kam. Diese Herrlichkeit gibt er jeden, damit wir eins sein können. Kann man nur sagen, okay Herr, dein Wille geschehe. Keine Ahnung, was das bedeutet, wie sich das auswirkt, aber wenn du das willst, dann möchte ich es auch. Und mit dem möchte ich euch einfach segnen, dass das einen Hunger auslöst, der wirklich eine Entschlossenheit bewirkt, dass es wirklich ein Schrei ist und dass ihr wirklich glaubt, dass das, was da drinnen steht, alles zu haben ist. Jede Verheißung ist Ja und Amen. Und er möchte sich an uns verherrlichen. Er möchte haben, dass die Menschen an uns sehen, dass das, was da drin steht, wahr ist. Nicht, dass wir es reden, sagen, sondern dass sie es an uns sehen. Und eine Verheißung ist, wenn wir eins sind, dass die Welt sieht. Wir machen so viele evangelistische Maßnahmen, die für nichts sind, weil wir nicht eins sind, können sie nicht sehen. Weil das, was sie hören, reicht nicht aus. Und deswegen bitte den Heiligen Geist für uns alle. Ich brauche das mehr wahrscheinlich als ihr, dass das alles zur Wirklichkeit kommt, was da drinnen steht. Aber er hat es gesagt, weil es so sein soll. Und er hat es vor, zu realisieren. Und er wartet auf diejenigen, die sagen, ich bin dabei. Wer ist dabei von euch? Halleluja. Und ich sprich das, dass jedes Herz davon berührt wird vom Heiligen Geist und dass das aufgeschlossen wird. Jeder von euch erkennt, was seine Berufung ist, nach dieser Stelle am Anfang von Epheserbrief 1, 18 oder 17, wo es heißt, dass er uns den Geist der Offenbarung gibt, um uns zu zeigen, was er für uns bereitet hat, wie herrlich seine Herrlichkeit ist, wie seine Berufung für uns ist und was das Erbe in den Heiligen ist, was er uns gegeben hat. Das bitte ich, dass das in jedem von euch sich entfaltet und ihr jede Begrenzung